Dann fangen wir mal an. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser letzten Vorlesung über funktionale Programmierung vor Weihnachten. Vielen Dank, dass Sie vermutlich bei der Vorlesungsauswertung mitgemacht haben. Ich meine, die Auswertung habe ich bekommen und insofern ist das genial, wie schnell die Fachschaft da in der Lage ist, so eine Auswertung zu produzieren. Und also, was kann ich daraus für Schlüsse ziehen? Generell hatte ich den Eindruck, Sie sind erfreut darüber, die da sind, dass ich mich über den Stoff freue, beziehungsweise ihn irgendwie Okamel nett finde. Das ist für mich natürlich auch wieder erfreulich. Gleichzeitig gab es zarte Kritik an den am Tutorenbetrieb und auch daran, dass die Übungsgruppenleitung ein bisschen chaotisch ist. Das habe ich natürlich, gut, jetzt ist es so, die Übungsgruppenleitung macht jetzt diese Vorlesung zum ersten Mal. Die muss ich erstmal, wir haben das zwar früher diese Vorlesung schon öfters gehalten, aber das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Und das waren dann andere Leute in der Übungsgruppenleitung. Also deswegen musste die Übungsgruppenleitung sich erstmal so ein bisschen wieder warm laufen. Also dafür bitte ich dann ein bisschen für Verständnis oder um Entschuldigung. Das sind halt auch nur Leute, die halt tun, so gut sie können. Jetzt, dass der Tutorbetrieb, was da, das habe ich nicht so ganz genau verstanden, was da das Problem ist. Tutoren wären nicht motiviert, ist natürlich irgendwie eine heikle Sache, weil Tutoren sind natürlich Studierende wie Sie. Ich weiß auch nicht genau, wozu sie nicht motiviert sind. Ich stelle mir, was ein bisschen ich besorgniserregend finde, ist, was ich jetzt von meiner Seite etwas besorgniserregend finde, da können Sie natürlich nichts dafür, weil Sie sind ja da, dass so wenig da sind. Und das ist mir nicht so ganz klar, es gab auch einige Beschwerden darüber oder einige Hinweise, dass die Zeit halt ein bisschen ungeschickt ist, Freitagmorgens, andererseits, und zwar früh. Andererseits, das ist etwas, was außerhalb meiner Macht ist, denn die Stundenpläne werden, wie Sie wissen, zentral gemacht und es gibt so viele Constraints, die da zu erfüllen sind, da kann man keine großartigen Wünsche oder Rücksichten äußern. Aber ich meine, wenn das die andere Sache ist, wir zeichnen auf. Es könnte natürlich dann sein für viele Leute, dass man sich die Aufzeichnung anschaut und nicht in die Vorlesung kommt. Und dann fürchte ich, also wenn ich von mir auf andere schließe, dass ich, wenn ich sowas machen würde, so einen Schluss fassen würde, würde ich mir dann doch die Aufzeichnung nicht anschauen, weil ich es irgendwie vergesse oder irgendwas anderes ist interessant. Tja. Und dann komme ich dann in die Übungsgruppe und dann hätte ich halt nichts gesehen und hätte dann gewissermaßen die Vorlesung nicht richtig verfolgt. Und dann ist natürlich entstehen, wenn so eine Situation, jetzt rein wieder von mir auf andere geschlossen, wenn so eine Situation entsteht, dann ist natürlich der arme Tutor konfrontiert mit einer Reihe von Leuten, die nicht in der Vorlesung waren und denen er alles nochmal erklären muss. Und wenn solche Sachen vorkommen, dann ist natürlich so ein Tutor. Und wenn ich jetzt wieder Tutor wäre, dann wäre ich relativ schnell relativ genervt. Ich weiß nicht, ist das ein Problem? Oder ist das nicht ein Problem? Was ist das Problem mit den Tutoren? Können Sie mir das vielleicht nochmal direkt genauer sagen, damit ich das besser weiß? Oder möchten Sie jetzt Ihre Tutoren nicht vorführen? Also wenn nicht, vielleicht wollen Sie es nicht hier öffentlich verhandeln, vielleicht können Sie es mir auch einfach so mal bei Gelegenheit nochmal genauer sagen, dass man das mit den Tutoren besprechen kann. Das andere ist natürlich, dass Tutoren händeringend gesucht werden und wenn Sie denken, das müsste man besser machen, vielleicht hätten Sie Lust, das besser zu machen, weil es gibt eine nächste Version dieser Vorlesung in einem Jahr, schätze ich mal, und dann brauchen wir wieder Tutoren und Tutorinnen und wenn Sie Lust haben, da irgendwie eine Revolution im Tutorbetrieb hervorzurufen, dann sind Sie natürlich herzlich willkommen, sowas zu machen, weil wir brauchen dann Tutoren wieder. Dann gab es noch einen Hinweis, die Sache mit, es gibt offensichtlich eine Haskell-Community unter Ihnen, die jetzt hier leider ein bisschen traurig ist, dass wir Okamel machen und nicht Haskell. Ja, das ist immer eine Designfrage. Haskell hat auch Vorteile und Nachteile. Ich glaube, wir haben das auch schon ein bisschen diskutiert. Aus irgendeinem Grunde finde ich halt OCaml etwas bodenständiger und in dieser Hinsicht realistischer als Haskell. Und deswegen habe ich hier Haskell genommen. Gerade für nicht-hardcore-funktionale Programmierer ist OCaml etwas geeigneter, weil es die anderen Features eben auch hat. Und Haskell letztendlich, würde ich mal sagen, von einer treuen Gemeinde, aber letztendlich doch ein bisschen weltfernen Gemeinde weiterentwickelt wird. Wobei ich den Haskell-Programmierern hier natürlich nicht zu nahe treten möchte. Okay, gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas Spezielles anzumerken zu dieser Vorlesung oder wollen Sie generell noch irgendetwas kommentieren? Wenn nicht, dann würde ich sagen, versuchen wir noch ein Stückchen mehr von OCaml jetzt hier vor Weihnachten uns zu Gemüte zu führen. Und eines, dieses Programmieren, was wir jetzt so gemacht hatten, das war, wenn Sie so wollen, Programmieren im Kleinen und für eine vernünftige Programmiersprache, funktional oder nicht, muss uns Methoden an die Hand liefern, um unser Programm zu strukturieren. Und ein Programm besteht halt nicht aus 5 Funktionen und 2 Datentypen, sondern besteht aus einer Fülle von Funktionalitäten, die wir gruppieren wollen. Und in Java haben Sie die Klassen als eine Art von Gruppierung. Okay, das könnte man sich noch vorstellen, das ist so ein Konzept, um Funktionalitäten rund um einen Datentyp zum Beispiel zu gruppieren. Dann haben Sie aber dann eben noch das Konzept von Packages. In OCaml haben Sie, wenn Sie jetzt sich auf den rein funktionalen Teil beschränken, haben Sie nur ein Konzept und das ist das Konzept von Modulen. Aber diese Module kann man schachteln und man kann kleine Module machen und man kann die natürlich auch in größere Module organisieren. Und man hat zusätzlich noch das Konzept von Funktoren, die wir auch noch kennenlernen werden, hoffentlich, die ein elegantes Konzept sind, um parametrisiert Module herzustellen. So, was ist jetzt ein Modul? Naja, ich meine, dieses Modulkonzept von OCaml ein wenig erinnert das so an das Modulkonzept, was man in Programmiersprachen wie Modular oder Pascal auch gehabt hat. Man nimmt so ein Modul, man gibt ihm einen Namen, nicht in Schwarz, das ist natürlich zu traurig. Also hier man gibt ihm einen Namen und dann dann definiert man halt einfach die Sachen, die man innerhalb des Moduls, die dieses Modul ausmachen. Das sind die Definitionen, die man zusammenfasst in diesem Modul. Also hier dieses Modul Pairs stellt einen Datentyp zur Verfügung und ein paar Funktionen auf diesen Datentyp. Ja, das ist dieser blaue Bereich, fängt mit Struct an und hört mit End auf. Okay, und dann ist das damit verbunden, ja, also das so ein Modul, oder ein Module, ist, wenn Sie so wollen, auch auf irgendeine Art und Weise ein Wert, aber es ist nicht so wirklich ein Wert, den Sie einer Variablen zuweisen, sondern es ist halt einfach so ein Ding und das hat aber auch irgendwie sowas wie einen Typ. Und der Typ eines Moduls ist eine Signatur, das entspricht, wenn Sie so wollen, dem Interface. Das heißt, das ist die Funktionalität, die von diesem Modul bereitgestellt wird. Das heißt, das sind die Werte, die da drin definiert werden, aber auch die Typen, die darin definiert werden. Also so ein Modul stellt Typen zur Verfügung und Werte. Ja? Also hier in diesem Fall ist es der Typ Pair und die Werte Val, First und Second, die selbst wieder Typen haben. Und hier in diesem Fall sind das eben so polymorphe Typen. Okay, also in diesem Sinne entspricht dieser Module Type, wenn Sie so wollen, einem Interface in Java, nur dass da eben auch noch Typen drinstehen können und nicht einfach nur sozusagen Attribute, Attribute gibt es ja nicht, nicht nur Methoden. Okay, das Weitere, was dann mit einem Modul verbunden ist, das ist gewissermaßen so eine Art, ein abgeschlossenen Sichtbarkeitsbereich beschafft. In dem Sinne nämlich, dass die Dinge, die innerhalb dieses Moduls definiert werden, außerhalb zuerst mal nicht sichtbar sind. Also zum Beispiel dieses First, Second und Pair, die ich in diesem, die ich in dem Modul definiert habe, die gibt's von außen erstmal nicht. Ich kann sie aber sichtbar machen, indem ich sozusagen qualifiziert darauf zugreife, indem ich halt eben vor, davor mit diesem Punkt den Modulnamen nenne, aus welchem ich dann dieses, diese Funktion habe. Das gibt's, das ist, entspricht natürlich in dieser Hinsicht, erinnern Sie sich, das ist bei Java natürlich genauso der gleiche Mechanismus, um auf die innerhalb eines Pakets zu definierten Klassen zuzugreifen. Da können Sie so ein, auch so eine Qualifizierung vornehmen oder auf die, die statischen Methoden zum Beispiel innerhalb einer anderen Klasse. Dann können Sie eben auch mit dieser Punktnotation darauf zugreifen. Und das passiert hier auch. Also insofern ist das kein jetzt überraschender Mechanismus, sondern eigentlich ein vertrauter Mechanismus. Und das hat, wofür braucht man das? Naja, es könnte ja sein, dass Sie in mehreren, in verschiedenen Modulen dieselbe, eine Funktion mit demselben Namen definieren. Und dann können Sie sie auf diese Weise auseinanderhalten. Also zum Beispiel könnte es auch so ein Modul Triples geben, das ebenfalls eben, gut, das hat natürlich, liefert natürlich einen anderen Typ, nämlich der von drei, einen drei, von drei komponentigen Sachen. Und da könnte es eben auch eine Funktion First und Second geben. Allerdings gibt es auch noch eine Funktion Third. Aber es gibt eben auch eine Funktion First. Und das ist eine total andere Funktion als die Funktion First für Pairs. Und die kann man dann damit auseinanderhalten. Also das ist natürlich, in dieser Hinsicht ist es ein vertrautes Konzept und erinnert Sie nur daran, was, dass man solche Dinge in anderen Programmiersprachen natürlich auch hat. Okay, und auch dieses Modul Triples, wenn man das so definiert, stellt dann halt eine, hat hier diesen, hat einen Module Type oder eine Signatur und das ist, das besteht aus dem Typ und seinen, den definierten Funktionen. Und bei diesem Typ, der ist gewissermaßen, der wird als Ganzes exportiert und weil es so ein Typ ist, der mit so einem Konstruktor, definiert ist, ist dieser Konstruktor ebenfalls sichtbar in diesem, in dieser Signatur. Das heißt, der, die Konstruktoren werden hier mit, sind mit Teil der Signatur. Und nicht sozusagen ein Teil der Implementierung, sondern auch Teil der Signatur. Okay? Und ja, diese, das ist das eine Konzept, wieso man natürlich kann man jetzt denselben Modultyp, wenn Sie so wollen, dieselbe Funktionalität bereitstellen mit unterschiedlichen Modulen. Das wäre hier sozusagen ein zweiter Modul, der Paare herstellt. Das ist dieses Pairs 2. Das hat auch einen Typ Pair, der aber anders aussieht. Dieser andere Typ Pair, der hat halt, da werden Paare eben durch eine Funktion von Bool nach Strich A repräsentiert und dann ein, um ein Paar herzustellen aus Werten A und B, dann macht man das so, dann erzeugt man halt eine Funktion, die, wenn sie auf True angewendet wird, A liefert und wenn sie auf False angewendet wird, B. Ja? Das heißt, dieses funktionale Objekt hier repräsentiert ein Paar. Und das heißt, dann gibt es entsprechend, gibt es jetzt auch neue Funktionen First. So ein First nimmt wieder so ein Paar-Ding und liefert eben die erste Komponente zurück und Second ist dann, nimmt auch so ein Paar-Ding und liefert die zweite Komponente zurück. Und das wird geschieht halt eben, indem einmal auf True angewendet wird und einmal auf False. Ja, das heißt, jetzt haben wir hier zwei Implementierungen derselben Funktionalität, eben dieses Pairs und dieses Pairs 2 zum Beispiel. Jetzt wenn wir diese explizite Qualifizierung von Komponenten aus anderen Modulen ist natürlich eine schöne Sache, damit können wir darauf zugreifen und es ist immer klar, woher dieses, der entsprechende Wert oder der entsprechende Typ kommt. Aber manchmal ist es einfach lästig, das immer explizit anzugeben. Deswegen gibt es hier ein Konzept, das heißt, das Öffnen von Strukturen. Das Öffnen von Strukturen erlaubt, da schreibt man einfach Open hin und davor Open ein Modul und darauf, dass der Effekt davon ist, dass die Werte und also alle Definitionen in diesem Modul von da ab ohne Qualifizierung direkt verwendet werden können. Das entspricht in Java welchem Konzept? Da gibt es so eine Import-Anweisung, die man sagen kann, und auf diese Weise kann man dann auch auf die Qualifizierung verzichten. Also das Open entspricht in diesem Sinne dem Import. Aber es gibt hier neben diesem hier, dieses Open ist sozusagen nur, wenn Sie so wollen, etwas, um die Schreibarbeit zu vereinfachen. Es gibt hier aber noch eine zweite Möglichkeit, wie man die Definitionen aus einem anderen Modul in dem eigenen Modul nutzbar machen kann. Und das ist hier ein Include. Und Include ist etwas anderes als ein Open. Der Unterschied des Includes zu dem Open ist, dass die Werte, die man mit Open gewissermaßen verfügbar macht, die gehören trotzdem zu dem anderen Modul und man holt sie von dort. Wenn ich aber ein Include mache, dann werden sie sozusagen Teil des aktuellen Moduls. Ja, das heißt, sie sind dann wirklich, wenn ich so ein Include mache, das können wir mal hier in diesem Beispiel uns anschauen, dann hat es eben gewissermaßen einen Effekt auf die Signatur des Moduls. Also betrachten wir hier ein super triviales Beispiel. Wir haben hier dieses Modul A. Das führt eine Variable x ein mit dem Wert 1. Und deswegen hat dieser Modul A, nachdem Sie ihn definiert haben, die Signatur, dass es ein Wert definiert vom Typ int, ein Wert x definiert vom Typ int. Okay? Und dann können Sie jetzt hier so ein Modul B definieren. So, hier kommt das Modul B daher. Und da öffnen Sie das A. Das heißt, Sie können auf alle Komponenten von dem A zugreifen, ohne Qualifizierung. Okay, das haben wir jetzt schon gelernt. Aber jetzt tun Sie hier, in diesem Falle ist es jetzt völlig wurscht, Sie führen hier einfach dieses Y ein. Aber wir könnten natürlich, wenn wir tatsächlich dieses Öffnen von dem A uns nutzbar machen wollten, könnten wir natürlich auch zum Beispiel hier X hinschreiben. Ja? Und was heißt das? Das X ist dann das X aus dem A. Weil innerhalb von dem B wird kein X definiert, aber wir können hier auf den Wert X zugreifen, der in dem A definiert wurde. Okay, das ginge auch. Und das Ergebnis wäre, dass das B-Modul, das mache ich jetzt mal in gelb, das mache ich jetzt mal nur in gelb, so, hier ist es gelb, das B-Modul hat jetzt die Signatur davon ist, dass es einen Wert definiert, nämlich das Y. Und zwar nur das Y, weil das X wurde zwar benutzt, in diesem Fall jetzt nicht mehr, aber sozusagen, wenn ich das jetzt hier hinschreibe, dann schon, das X wurde zwar benutzt, wurde aber aus einem anderen Modul geholt. Das X ist also nicht Teil von dem B, okay, sondern nur das Y. Wenn Sie jetzt schauen Sie sich dieses Modul C an hier. Dieses Modul C, da machen Sie zweimal ein Include, einmal ein Include A und einmal ein Include B. Und das heißt dann, dass Sie an dieser Stelle die Werte, die in A definiert sind und die Werte, die in B definiert sind, die werden jetzt beide auch in C definiert. Also wenn Sie so wollen, C wiederholt die Definitionen aus dem A und wiederholt die Definitionen aus dem B. Ja, das heißt, insofern gibt es jetzt zweimal gibt es jetzt in diesem C einmal dieses, alle die Operationen aus dem, alle Werte aus dem A und alle Werte aus dem B. Okay, und deswegen hat dann dieses C eine Signatur, die eben sowohl das X wie das Y enthält. Okay, und jetzt haben wir, nachdem wir das waren natürlich mikroskopisch kleine Module, typischerweise können wir, sagte ich vorhin, Module kann man einsetzen, sowohl zur Modellierung kleinerer Einheiten, wie die etwa Klassen entsprechen, aber auch größere Einheiten, wie sie Paketen entsprechen. Und entsprechend, um damit man diese Module in dieser mehrfachen Funktion verwenden kann, ist es natürlich nützlich und sinnvoll, wenn man Module schachteln kann. Und das ist insofern, das können Sie halt einfach machen. Ja, das ist einfach sozusagen die minimale Botschaft, die können Sie einfach ineinander schachteln. Wenn Sie sich andererseits daran erinnern, in Java hat es relativ lange gedauert, bis man in dann auch Klassendefinitionen schachteln konnte und dann innere Klassen haben konnte. Okay, also jetzt hier ein Beispiel, wo man so etwas anwenden könnte, ein etwas minimalistisches Beispiel. Das wären angenommen, Sie wollten 4 Tupel herstellen und dann könnten Sie sich sagen, okay, ich mache 4 Tupel, indem ich erstmal ein Modul ein Paarmodul herstelle, benutze, hier, und dann daraus, dann mit Hilfe dieses Moduls, dann diese 4 Tupel herstelle. Wobei jetzt hier, das ist jetzt hier so, Sie können sich dieses Codebeispiel jetzt so vorstellen, als ob ich das jetzt direkt frisch getippt hätte. Natürlich könnte man sich auch vorstellen, dass Sie jetzt hier sagen, okay, ich mache hier innerhalb meines Squads, definiere ich mir ein neues Modul, jetzt mache ich mal hier das in schwarz, damit es so aussieht, als ob das jetzt gar nicht da gewesen wäre, indem ich zum Beispiel sage, ich brauche hier ein lokales Modul, das mir Paare bereitstellt. Und dann sage ich, okay, dieses P soll ein Modul sein, das ich schon mal gemacht hatte. Also dieses Pairs zum Beispiel hatte ich ja schon mal definiert. Und dann könnte ich das einfach so mir hier lokal definieren. Das P steht also für das Modul Pairs. Und dann kann ich dann hier unten an dieser Stelle immer dieses P nehmen, um auf die Komponenten von diesem Pairs zuzugreifen. Ja, also dann würden Sie hier dieses P nehmen und das wäre dann der Modul Pairs. Okay, das wäre sozusagen eine alternative Möglichkeit. Wenn Sie dieses Pairs sowieso schon definiert haben, dann brauchen Sie hier natürlich die Definition nicht wiederholen. Sie können dann einfach mit Hilfe des Namens dieses Modul verwenden und dann so ein Modul durch ein anderes definieren. Okay, das wäre äquivalent. Und haben Sie also innerhalb Ihres Moduls so ein Hilfsmodul sich zur Verfügung gestellt, eben dieses P oder dieses durch explizite Definition hier nochmal ein Pairs. Und dann können Sie jetzt hier mit Hilfe das verwenden, um einen anderen, zum Beispiel um einen neuen Typ zu definieren, hier diesen Typ Quartz, aber vielleicht nicht in schwarz, sondern vielleicht eher in grün. Quad, der besteht eben aus einem Paar von Paaren. Und dann können natürlich, wie stellen Sie jetzt so ein Quad-Ding her? Aus einem Viertuppel, das könnten Sie so machen, indem Sie eben zweimal Paare herstellen und daraus wieder ein Paar. Und dann könnten Sie da jetzt auch für dieses Quad, für den Typ Quad, dann Funktionalitäten zur Verfügung stellen, wie eben auf das erste, das zweite, das dritte und das vierte zuzugreifen. Ja. normal, das ist jetzt hier nur ein Beispiel natürlich. In Wirklichkeit werden Sie keine vier Tupel mit irgendeinem eigenen Modul definieren wollen, weil Sie halt einfach direkt einfach vier Tupel schon haben in der Sprache. Da brauchen Sie das natürlich nicht. Aber wer weiß, auf welche Ideen Sie kommen, wenn Sie irgendetwas Raffiniertes implementieren wollen müssen oder implementieren müssen. Ja. Und wenn Sie dann das Modul auf diese Weise definiert haben, dann können Sie eben jetzt auf die Komponenten, dann können Sie eben die Funktionalität von diesem Quartz benutzen, indem Sie einfach so ein Quadrupel da jetzt aus vier Werten zusammenbauen und dann ist das Ergebnis davon halt ein Paar von Paaren. Und wenn Sie jetzt aber nicht zum Beispiel das First von dem Quartz benutzen wollen, sondern von dem Quartz, das First von dem inneren Modul aus dem Quartz, dann können Sie natürlich ebenfalls auf die Komponenten, die auf dieses Modul als Komponente von dem Quartz zugreifen. Das heißt, Sie haben dann so eine Folge von Punktoperatoren, um letztendlich zu dem Wert zuzugreifen, der in einem inneren Modul verwendet wird. Auch das ist ganz ähnlich, wie wenn Sie geschachtelte Pakete wenn Sie irgendwie, da gibt es ja manchmal auch solche ganzen Zugriffspfade, bis Sie zu irgendeiner Klasse letztendlich hinkommen und die sind alle durch diese Punkte voneinander getrennt. Jetzt, so wie wir das jetzt bisher gemacht hatten, war das auf irgendeine Art und Weise entsprechend unserer Philosophie von OCaml, dass wir keine Typen hinschreiben, sondern dass wir nur einfach Definitionen hinschreiben und wir verlassen uns darauf, dass das OCaml-System dann die Typen herleitet. Das ist im Allgemeinen eine sehr nützliche Eigenschaft vom OCaml-System. Es spart uns Schreibarbeit und indem OCaml die Typen berechnet, gibt es uns eine Rückmeldung, ob das, was wir implementiert haben, sinnvoll ist. Weil wenn da ein Misstyp rauskommt oder ein Typfehler, dann haben wir vermutlich irgendwas falsch gemacht. Aber bei diesen Modulen könnte es sein, dass wir explizit einen Modultyp angeben wollen und das hat eine spezielle Bedeutung. Und zwar können wir nämlich mit Hilfe der Signatur einschränken, welche Werte oder welche Definitionen innerhalb des Moduls nach außen sichtbar gemacht werden. Ja, wir können also sozusagen die Sichtbarkeit einschränken und auch die exportierten Typen können wir einschränken. Also wir exportieren die Typen zwar, aber wir schränken sie ein oder und wie wir sie einschränken, das werden wir gleich noch sehen. Vielleicht machen wir hier noch ein weiteres Beispiel, damit wir uns ein bisschen an dieses Modulsystem gewöhnen. Wir könnten ein Modul Sort definieren. Da sortieren wir. Und was uns gleichzeitig nochmal eine nette kleine Programmieraufgabe beschert, nämlich diejenige, wie sortieren wir überhaupt in einer funktionalen Sprache, wie OCaml. Wir könnten Quicksort oder so, könnte man natürlich, ist nicht so leicht zu implementieren, weil da bräuchten wir ja Arrays, um dann diese destruktiven Updates da zu machen. Zumindest wenn wir rein funktional implementieren, ist Quicksort irgendwie schwierig. Was könnte man noch nehmen? Wir erinnern uns an Heapsort, auch eine schöne Sortiermethode, aber das bestand ja auch darin, dass wir irgendwie raffiniert so eine Heap-Datenstruktur in einem Array untergebracht haben. Das geht natürlich auch nicht, wir haben ja keine Arrays. Jetzt könnte man sagen, okay, diese Heap-Datenstruktur könnten wir auch explizit mit Bäumen machen. Das funktioniert, das würde funktionieren, ist ein bisschen kompliziert. Die einfachste, effiziente, sowohl einfache wie effiziente Weise, sortieren in einer funktionalen Sprache zu implementieren, ist mit Hilfe von Listen und Merge Sort. Okay, so wie machen wir das? Wie funktioniert Merge Sort? Also Merge Sort bestand ja im Prinzip darin, dass wir erstmal die Liste irgendwie aufteilen in zwei Teile und dann die beiden Teile vorne und hinten separat sortieren und dann die Ergebnisse, die beiden sortierten Listen zusammen mergen. Also man braucht so eine Funktion Merge. Ja, hier ist diese Funktion Merge und Sie sehen, das ist nicht die erste Funktion, aber trotzdem werde ich die als erstes erklären. Ja, natürlich so, nicht mit diesen, so. So, schauen wir uns das an. Merge, was macht das? Es nimmt zwei Listen und nehmen wir an, die sind sortiert und soll die dann aufsteigend sortiert in eine aufsteigend sortierte gemeinsame Liste verwandeln. Und wenn dieses Merge aufgerufen wird, das erste Argument ist die leere Liste, okay, dann geben wir das zweite Argument zurück. Und wenn das zweite Argument leer ist, dann geben wir das erste Argument zurück. Okay, wenn jetzt beide Listen nicht leer sind, dann nehmen wir das erste Element von der ersten und der zweiten Liste und vergleichen die. Und dann ist das kleinere Element das erste Element des Ergebnisses. Und dann müssen wir, also wenn dieses kleinere Element im linken Argument war, dann knabbern wir es dort ab, dann nehmen wir den Rest von dem ersten Argument und mischen diesen Rest zusammen mit dem gesamten zweiten Argument. Umgekehrt, wenn das kleinere Element in der zweiten Liste war, dann haben wir von dort ein Element wegkonsumiert und mischen es mit der gesamten ersten Liste. Okay, und das ist schon das ganze Mischen. Sie sehen, dieses Mischen lässt sich also offensichtlich mit Listen gut implementieren. Okay, jetzt ist das Problem, wenn Sie mischen, Sie haben eine Liste, Sie wollen, dass die aufteilen in zwei gleiche Listen, ungefähr gleich lange Listen, dann müssen Sie die Mitte finden und müssen dort auseinanderschneiden. Und natürlich ist das blöd, weil dann gehen wir Sie einfach diese Liste durch und und dann müssen Sie erstmal die Länge wissen und dann müssen Sie zählen, bis Sie da bei der Mitte angekommen sind und dann dort aufspalten und dann müssen Sie die erste Hälfte kopieren und dann können Sie erst sortieren. Das ist ja alles unglaublich mühsam. Das will man ja überhaupt nicht machen. Deswegen gibt es eine andere Idee, wie man das macht, indem man nämlich den Merge dort umdreht, in dem Sinne, dass man nicht bei der längsten Liste anfängt und die aufteilt, sondern sozusagen erstmal maximal aufteilt, bis man einelementige Listen hat. Und dann fängt man an, diese einelementigen Listen zusammenzufassen. Immer je zwei, man hat also eine Liste von Listen, die sind am Anfang alle einelementig, diese Listen, und dann fasst man immer zwei nebeneinander liegende Listen zusammen mit Merge. Ja, und dann kriegt man daraus wieder eine Liste, die enthält jetzt doppelt so lange doppelt so lange Listen, die immer gemischt sind, die immer sortiert sind. Und so weiter. Und bei jedem Vorgang sozusagen wird die Anzahl der sortierten Listen in der Gesamtliste immer ungefähr halbiert. Bis zum Schluss, man nur noch eine einelementige Liste von Listen hat und dann wirft man die äußere Liste weg und dann ist man fertig. Okay, ist das Prinzip verstanden? Das heißt, um das zu erreichen, brauchen wir erstmal so eine Hilfsliste, die nimmt das Argument und verwandelt das in eine Liste von Listen, in dem jedes Element in eine einelementige Liste eingewickelt wird. Das ist dieses Single-Ding da. Und dieses Single ist ganz einfach zu implementieren. Wir müssen einfach dieses fun x nach einelementige Liste von x über diese Argumentliste drüber mappen. Zack, und dann haben wir das. Ja? Und dann brauchen wir eine Funktion, die eine Liste von Listen nimmt, unter der Annahme, dass alle diese Listen da drin sortiert sind. Und dann immer zwei zusammen merged. Das ist dieses Merge-List. Dieses Merge-List. So, hier sehen wir, wie das funktioniert. Also wenn die Liste von Listen, die zusammen zu mergen ist, leer ist, okay, dann brauchen wir nichts mehr zu tun. Und wenn das eine einelementige Liste ist, dann macht es auch nichts. Ja? Andernfalls, wenn es mindestens zwei Elemente enthält, also das ist dieser Fall hier, dann nimmt es die ersten zwei Elemente und mischt sie zusammen. Und dann mischt es die Paare in dem Rest der Liste zusammen. Okay? Kann man das verstehen? Also, das heißt, dieser Fall hier ist dafür zuständig, wenn die Anzahl der Listen in meiner Liste ungerade ist, dann bleibt halt eine übrig und die lasse ich halt einfach stehen. Und dieser andere Fall ist dafür, wenn die halt, wenn da ich noch ein Paar finde, dass die nebeneinander stehen, dann kann ich die zusammenmischen. Okay? Und jetzt mit diesen beiden Hilfsfunktionen, Single und Merge Lists, kann ich jetzt meine Sortierung vornehmen. Und die mache ich, wie sortiere ich jetzt? Das ist jetzt dieser tolle Abschnitt hier. Das ist dieser Abschnitt. Also zuerst einmal mache ich aus meinem Argument, das ist diesem List hier, mache ich eine Liste von Listen, indem ich dieses Single drauf anwende. Und dann muss ich jetzt so eine Art Iteration drauf ausführen, indem ich wiederholt so immer wieder dieses Merge Lists drauf anwende. Und das geschieht mit Hilfe einer Hilfsfunktion doit. Und die ist gewissermaßen Iteration. Das ist wie eine Art While-Schleife. Das sehen wir daran, dass dieses doit eine tail-rekursive Funktion ist. Eine endrekursive Funktion. Das doit wird also vom Compiler in eine Schleife umgewandelt. Also sozusagen das maximal effiziente, was man da haben kann. Was macht dieses doit? Naja, also zuerst einmal für den Fall, dass man eine leere Liste hat, dann braucht man gar nichts machen. Dann ist ja irgendwie für eine leere Liste muss nicht viel Arbeit geleistet werden. Wenn man eine einelementige Liste hat, das heißt, das doit hat bereits alle Elemente, die Liste von Listen in eine Liste von, die nur noch eine Liste enthält, umgewandelt. Das heißt, da ist alles schon zusammengemerged. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann brauchen wir nur das Element der Liste zurückzugeben. Das heißt, an diesem Moment wird einfach aus der Liste von Listen wieder eine einzige Liste und das ist das Ergebnis. Jetzt schnell weg mit diesem ganzen Gemale. Jetzt gehen wir noch hier diesen anderen Fall. Das ist dann, wenn wir weder eine leere Liste noch eine einelementige Liste haben, auf die das Doit angewendet wird, dann enthält das Argument von dem Doit mindestens zwei Listen, also eine Liste von mindestens zwei Listen, und dann wende ich das Merge Lists drauf an. Und dann rufe ich das Doit wieder auf. Okay? Und dieses Doit war jetzt unsere Hilfsfunktion, die per Iteration immer also paarweise die Teillisten zusammen merged und dann die Gesamtfunktionalität von diesem Sort erhalten wir jetzt, indem wir dieses Doit anwenden auf diese Liste hier. Die das Single geliefert hat. Ich meine, der erfahrene funktionale Programmierer würde sich dann vielleicht direkt spendieren, an dieser Stelle hier Single List hinzuschreiben und diese Definition hier zu sparen. Ach, das war übrigens auch eine Beschwerde auf der Vorlesungsauswertung, dass meine Schrift so grauenerregend ist. Meine Schrift ist nicht wunderbar, das gebe ich zu, aber leider ist hier halt auch ein Problem mit diesem blöden Stift auf diesem Tablet da zu malen. Das ist irgendwie unglaublich doof, weil man muss darauf achten, dass man nicht mit dem sich irgendwie abstürzt mit der Hand, weil sonst gibt es irgendwelche komischen Effekte und dann geht die Seite zur Seite. Also insofern bitte ich dafür um Entschuldigung, ist aber so eine technische Einschränkung. Ich bemühe mich ja deshalb auch möglichst wenig auf die Folien zu schreiben, beziehungsweise das, was ich drauf schreibe, auch noch in Worten zu erklären, sodass Sie dann zumindest diesen Kommentar dann auf diese Art und Weise zumindest wissen, was da stehen sollte, wenn man es denn lesen könnte. Okay? Kann man hier die Idee verstehen, wie dieses Sort funktioniert? Und das ist irgendwie, es ist auf tatsächlich eine erstaunlich effiziente Art und Weise, wie man eine, sortieren kann, und es ist die Komplexität ist natürlich dann ebenfalls O von n log n. Gibt es hierzu eine Frage? So, das war jetzt der Algorithmus, und das, und Sie sehen, keine komplizierter, weil es hat alles auf eine Folie gepasst. Aber ich meine, das war ja nur ein Beispiel. Wir kehren wieder zurück dazu, was dieses Beispiel illustrieren soll, weil es soll uns ja gewissermaßen dieses Modulkonzept ein bisschen noch näher bringen. Und zwar ist natürlich, haben wir jetzt hier dieses Modul Sort, und innen drin haben wir eine Funktion Single, eine Funktion Merge, eine Funktion Merge Lists und eine Funktion Sort implementiert. Und die alle sind jetzt zuerst einmal Teil der Signatur des Moduls und können deshalb von außen benutzt werden. Aber das ist vielleicht nicht unser Ziel. Gibt es da irgendwelche Fragen? So kleine Privatgespräche, das höre ich sogar bis hier vorne. Gibt es da Probleme oder Fragen? Okay, also wir haben jetzt hier eine relativ große Anzahl von Funktionen. Manche von diesen Funktionen sind sozusagen nur Hilfsfunktionen. Die möchten wir eigentlich, die sind vielleicht auch ziemlich speziell und hässlich, die wollen wir vielleicht der Welt vorenthalten. Und deswegen können wir vielleicht auf die Idee kommen, dass wir bestimmte Funktionen nicht exportieren wollen, zum Beispiel diese Hilfsfunktionen Single und Merge Lists. So, wenn wir keine besondere Maßnahme ergreifen, können wir darauf zugreifen, und diese Single liefert halt dann einfach diese, wie wir uns das so gedacht hatten, verwandelt eine Liste von Zahlen in eine Liste von einelementigen Listen von Zahlen. Um jetzt zu verhindern, dass diese beiden Funktionen Single und Merge List exportiert werden, können wir halt einfach explizit einen Modultyp angeben, also zum Beispiel einen Module Type Sort. Den müssen wir natürlich irgendwie definieren. In diesem Punkt müssen wir explizit hinschreiben, wie dieser Typ aussehen soll. Das ist dieses Ding hier. Und da geben wir diejenigen Werte und Definitionen an, die wir exportiert haben möchten, hier mit ihren jeweiligen Typen. Also für das Merge geben wir den Typ an und für das Sort geben wir den Typ an. Und dann könnten wir zum Beispiel Folgendes, dann könnten wir uns ein Modul MySort definieren, der diesen Typ, diese Signatur erfüllt, indem wir Doppelpunkt und dann mit dieser Signatur hinschreiben. Und dann hier dieses zweite Sort ist der Module, den wir eben gerade definiert haben, das Sort. Das Sort implementiert alle Funktionen und damit insbesondere dieses Interface oder diesen Module-Type-Sort. Und deshalb hat dann MySort ist der Modulsort, aber mit einer eingeschränkten Signatur. Ja? Und diese eingeschränkte Signatur bedeutet, dass jetzt Single für MySort nicht mehr exportiert wird. Ich kann MySort.Single würde die Mitteilung, einen Fehler liefern und die Mitteilung, dass MySort.Single ein unbekannter Wert ist. Ja? Was ist die Technik? Hier ist den Modul, den Sie definieren. Mit dem Doppelpunkt können Sie dann eine Signatur für dieses Ding angeben. Und dann hier hinten kommt die Implementierung. Da könnte auch dieses struct end mit den ganzen Definitionen stehen, aber wir können auch ein existierendes Modul nehmen, das wir hier als Implementierung verwenden. Okay? Gibt es hier eine Frage? Wie sieht es aus mit den, ist ein bisschen, können wir uns noch fragen, hier in dieser Signatur haben wir für die einzelnen Werte Typen angegeben. Und jetzt könnte, hier in diesem Fall sind das schon sehr allgemeine Typen, aber es könnten, meinetwegen könnte die Signatur eben verlangen, dass das Merge nur auf Intlisten funktioniert und das Sort auch nur Intlisten sortiert. Das könnte das Interface vielleicht, ist halt so ein bisschen spezieller als dieses allgemeine Interface. Und dann ist eben die Tatsache, dann können wir trotzdem diesen allgemeineren, ein Modul, der allgemeinere Funktionalität bereitstellt, als Implementierung verwenden, immer vorausgesetzt, dass der Typ, die Typen eben passen zu den Typen, die die Signatur angibt. Und das passen heißt, es könnten allgemeiner sein. Also das heißt, wir könnten zum Beispiel hier Folgendes um das noch einmal an einem kleinen, etwas theoretischeren oder abstrakteren Beispiel uns anzuschauen. Wir könnten hier diesen Modul, den Module Type A1 definieren. Der verlangt eine Funktion, die Implementierung einer Funktion vom Typ Strich A Strich nach Strich B nach Strich B. Und wir könnten einen anderen Typ definieren, der den Typ hat int nach Character nach int, ja, denselben Funktionsnamen, aber mit unterschiedlichen Typen. Und wir könnten uns einen, das wären zwei verschiedene Modultypen, und wir könnten uns irgendein Modul A implementieren, der eben eine Funktion f bereitstellt, die zweistellig ist und zwei Argumente nimmt und das erste zurückliefert. Ja, zwei Argumente nimmt. Dann können wir, ja, jetzt, was passiert jetzt? Können wir sozusagen uns einen Modul definieren, Module B A1 gleich A. Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Also abgesehen von der Schrift, können Sie mir sagen, ist das möglich oder nicht möglich? Und was ist die Antwort? Die Antwort ist, bitte, ist möglich. Also, was sagt der Modultyp A1? Der verlangt, dass der Rückgabetyp der Funktion gleich dem zweiten Argument ist. Das ist hier aber nicht der Fall, weil der Rückgabewert der Funktion ist eben gleich dem ersten Argument. Deswegen passen die irgendwie nicht. Okay, also Sie sagen, wenn ich Sie jetzt, wenn ich hier eine A2 mache, dann wird es funktionieren. Das war Ihre Meinung, oder? Gut. Und warum ist es, funktioniert es mit dem A2? Jawohl, da ist es so. Da ist der erste, der Typ des ersten Arguments gleich dem Ergebnistyp und das wird von dieser Funktion geliefert und dass dann die Funktion vielleicht noch die Implementierung noch allgemeiner ist und nicht nur für ints funktioniert, sondern auch für beliebige andere Typen ist, das ist nett, aber für die zumindest wird diese Signatur A2 implementiert. Ja, okay. Also das heißt hier, das sind unsere kleine Diskussion habe ich jetzt hier auf dieser Folie zu sehen mit den zugehörigen Fehlermeldungen, die dann das OCaml-System uns liefern würde. Okay. Also das heißt nochmal, eine Signatur kann immer speziellere Typen angeben als das, was wir implementieren, aber zumindest es ist nicht möglich, die dürfen nicht unvergleichbar sein. Okay, jetzt das eine ist, das war jetzt irgendwie diese Einschränkung von den Typen. Die andere Sache ist, was wir zum Beispiel bei diesen Modulen Pair und Quad hatten, dass in der Signatur der Typ explizit mit angegeben war mit allen seinen Konstruktoren. Das ist aber vielleicht auch nicht das, was wir haben wollen, weil typischerweise wollen wir gelegentlich die Details, wie eine Datenstruktur implementiert wird, vor der Öffentlichkeit verbergen. Wir wollen zwar mitteilen, dass es einen bestimmten Typ gibt, aber wir wollen nicht verraten, wie er implementiert ist. Also betrachten wir hier jetzt nochmal ein kleines Beispiel, wie das aussehen könnte. Naja, wir könnten uns hier ein Modul ListQueue definieren. Der implementiert einen Typ Queue, der hat ein EmptyQueue, der hat ein IsEmpty, ein NQueue und ein DQueue. Das war die Funktionalität, die wir gerne für eine Queue haben wollten. Und das ist natürlich diese Implementierung, die Sie hier sehen, kennen wir. Das war die erste, die ist ein bisschen doof, weil das NQueue gemacht wird, indem hinten irgendwie eine einelementige Liste an die gegenwärtige Liste angehängt wird und diese Konkatenation ist dann so teuer, wie die Liste lang ist, die man bisher hat, und das ist uns zu teuer eigentlich, aber es ist eine funktionierende Implementierung. Okay, eine funktionierende Implementierung von Q. Also, und für diese funktionierende Implementierung, die Signatur, die beschreibt, was eine funktionierende Implementierung einer Schlange leisten soll, möchte ja vielleicht gerade eben nicht den Typ von Q festlegen. Das heißt, da möchte man nur sagen, es gibt einen Typ Q und es gibt dann halt diese anderen Werte, in diesem Fall Funktionen, und es gibt diese anderen Funktionen in diesem Falle, und die haben dann einen Typ, der dann selbst wieder natürlich dieses Q enthalten kann. Ja, wobei eben nicht gesagt ist, wie dieses Q implementiert wird. Aber es gibt einen Typ Q, das ist das Einzige, was wir hier festlegen. Und das heißt, verschiedene Module, die dieses Interface implementieren, die diese Signatur implementieren, die können jeweils unterschiedliche Typen für dieses Q bereitstellen. Wir könnten also hier auch ein Modul, wir könnten also zum Beispiel ein Modul Q herstellen, das dieses Interface erfüllt und das eben mit Hilfe von dieser List Q implementiert wird. Beachten Sie bitte, das habe ich vorhin nicht so laut gesagt, aber dass man also denselben Namen hier verwenden kann für eine Signatur und ein Modul. Und an der Stelle, wie das verwendet wird, müssen wir dann implizit schließen, ob es sich um eine Signatur handelt oder ob es das Modul selber ist. Okay. So, das war das eine. Und dann könnten wir, wenn wir so ein, das Ergebnis also von dieser Definition definiert also ein Modul Q, und der Typ von diesem Q ist die Signatur Q. Deswegen ist das die Antwort. Diese untere grüne Zeile ist die Antwort, die uns von O'Kammel geliefert wird. Und wir können das dann meinetwegen, wir können auf die Elemente davon zugreifen, zum Beispiel nachdem wir sie geöffnet haben, dieses Modul. Und wir können dann fragen, okay, ist die leere Liste eine leere Q? Und dann kommt leider das OCaml-System und sagt uns, tut mir leid, lieber Programmierer, liebe Programmiererin, das ist nicht erlaubt, dieser Ausdruck ist nicht erlaubt. Warum nicht? Unten drunter steht es, weil das hier ist eine Liste, Und das isEmpty verlangt als Argument eine queue. Und was eine queue ist, ich meine, das ist nach außen hin eben nicht exportiert. Auch durch dieses Open wird dann nicht plötzlich das aus einer queue eine Liste. Was können wir stattdessen machen, wenn wir eine leere Schlange haben wollen? Ja, ist ja ganz traurig, ja. Wir wissen ja, die leere Schlange ist irgendwie die leere Liste, aber wir können jetzt hier nicht die leere Liste hinschreiben. Wie können wir dann überhaupt irgendwelche Schlangen herstellen? Ja, wir können halt nur noch Schlangen dadurch herstellen, dass wir Funktionen aus diesem Interface verwenden, aus dieser Signatur. Und das heißt, wenn wir damit nicht Schlangen herstellen können, dann können wir diesen ganzen Modul nicht verwenden. Aber hier ist ja zum Glück eine Funktion, wird hier eine Funktion bereitgestellt, nämlich diese Funktion EmptyQueue, die uns eine leere Schlange liefert. Ja, also wenn wir dann hier an dieser Stelle geschrieben hätten, da nicht leere Liste, sondern EmptyQueue, ich hoffe, ich erinnere, das war tatsächlich die Funktion aus der, die von der da bereitgestellt wird, dann ist es okay, wenn wir also isEmpty für die leere Schlange, ist OCaml das Typsystem zufrieden und sagt ja, das ist true. Okay? Und das ist, was wir von Information Hiding verwenden. Ich meine, wir haben etwas implementiert und wir dürfen diese Implementierung nur zugreifen und bearbeiten und herstellen und verenden mit den Funktionen, die wir dafür bereitgestellt haben und nicht anders. Bitte. EmptyQueue ist kein leeres Tupel. EmptyQueue ist eine leere Liste, ja. Aber das heißt einfach nur, die leere Liste ist ja nur die Implementierung die Implementierung einer Schlange. Weil hier EmptyQueue eine Funktion ist. Können wir uns hier noch an der Signatur anschauen. EmptyQueue nimmt ein Unit-Element, das heißt die leeren Klammern, und liefert eine Queue zurück. Man muss nicht, man könnte hier an dieser Stelle auch EmptyQueue als eine Konstante definieren, die einfach nur eine EmptyQueue ist. Aber hier liefert sie zurück. Und manchmal möchte man bei jedem Aufruf ein neues Element haben und nicht sozusagen immer das gleiche haben. Ist eine Frage der Implementierung und der Geschmackssache. Man hätte es auch anders implementieren können, aber hier ist es jetzt mal so implementiert und deswegen muss man es dann so benutzen. Wie bitte? Was ist ein Keyword? Unit ist ein Typ. Unit ist der Typ, der nur ein Element enthält, nämlich das leere Tupel. Und das ist ein eingebauter Typ. In dem Sinne können Sie sagen, es ist ein Keyword, aber es ist nicht ein Schlüsselwort wie if, then else, sondern es ist ein reservierter Name für einen Typ, so wie ein Int. Int ist, wenn Sie so wollen, kein Keyword, sondern ein reservierter Typname. Aber ich glaube, über diese Dinge brauchen wir uns jetzt nicht zu streiten. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Okay. So, aber natürlich das ist ja gerade der Witz, dass wir mithilfe dieser Signatur, dieselbe Signatur erfüllen können, eben gerade mit einer anderen Implementierung und dass die Benutzer dieser Implementierung nichts von dem Wechsel der Implementierung merken, solange sie eben wenn sie eben nur über dieses, über die Signatur, über die Funktionalität der Signatur zugreifen. Also wir hatten ja dann noch diese, das könnte man, also man könnte jetzt diese Signatur Q mit auch mit einer anderen Implementierung realisieren. Wenn wir die tatsächlich die Implementierung der des Typs mit exportieren wollen, dann müssen wir halt hier explizit die Implementierung noch angeben. Können wir machen, brauchen wir aber nicht. Okay, das liefert mich, das bringt mich jetzt auf den das Ende, das ist gewissermaßen, wenn Sie so wollen, die Vanilla-Version, die Vanille-Version des Modulsystems. Das Minimum, was man so braucht, um sein Programm zu strukturieren, das in vielen, an vielen Stellen würde ich jetzt mal sagen, entspricht das Ihren Erwartungen, wie Sie das vielleicht in Ihren, in anderen Programmiersprachen auch kennen. Was jetzt in funktionalen Sprachen von diesem ML-Typ als zusätzliches Konzept zur Verfügung gestellt wird, ist das Konzept von Funktionen. Von Funktionen sind, können Sie sich vorstellen, wie Module höherer Ordnung. Das ist Module, Funktoren erlauben Ihnen, die können Argumente haben, Argumente, die selbst wieder Module sind, und die liefern dann parametrisiert durch Module neue Module. Okay? Das heißt, ein Funktor hat ganz technisch einen Parameter, und das ist eben eine Folge von solchen Modulen, und dann ist ein Funktor hat dann eben eine Struktur, ein Rumpf, der selbst wieder ein Modul ist, der dann eben die Argumentmodule hernimmt, um damit zusätzliche Funktionalität bereitzustellen. Und das ist dann dann später, wenn wir einen Funktor definiert haben, können wir neue Module herstellen, indem man halt diesen Funktor auf gegebene Module anwendet. Das schauen wir uns mal irgendwie im Detail ein wenig an. Nehmen wir an, wir hätten einen Modultyp oder eine Signatur, die nenne ich jetzt mal dcons. Dcons ist eine Funktion, diese Signatur verlangt, dass es einen Typ gibt, parametrisiert mit einem Typparameter Strich A. Und dcons nimmt jetzt das Folgende, das nimmt eben ein Element, einen Wert von diesem Typ, und liefert zurück eine Dekomposition des Arguments. Stellen Sie sich vor, dieses T wäre eine Liste. Dann würde dieses Decons die Liste aufteilen in das erste Element der Liste und den Rest. Jetzt gibt es aber manchmal leere Listen und dann funktioniert diese Aufteilung nicht. Deswegen ist dieses Decons liefert deshalb einen Option-Typ zurück. Das heißt, es könnte manchmal auch nichts zurückliefern, nämlich None. Okay, aber diese Signatur decons, die könnte eben nicht nur von Listen mit Hilfe von Listen implementiert werden, sondern die könnte halt meinetwegen auch mit irgendwelchen Suchbäumen implementiert werden oder mit was immer Sie für eine Datenstruktur haben, die viele Elemente enthält, die könnten Sie auch eine Queue könnte dieses Decons implementieren und dann würde halt dieses Decons entsprechend dem DQ entsprechen. Okay? Und jetzt, wenn immer Sie aber so eine Operation Decons haben, dann ist das ausreichend, um sowas wie ein Fold Right und ein Fold Left zu implementieren. Das heißt, wir könnten auf die Idee kommen, dass wir ein GenFold-Funktor definieren. Was macht dieser GenFold-Funktor? Der oder ein, ich gebe jetzt erstmal nur den Typ davon ab, der soll das Folgende machen, der nimmt eben so ein Modul, der dieses Decons zur Verfügung stellt und liefert zurück ein Modul, das zusätzlich noch die Fold Left und Fold Right hat und noch vielleicht ein paar weitere Funktionen, die man leicht mit Fold Left und Fold Right implementieren kann, wie zum Beispiel Size, List, Off und Up. Okay, so jetzt schauen wir uns nochmal ganz genau an, wie man den Typ eines solchen Funktors hinschreiben könnte. Also wir sagen, der Module Type, der heißt GenFold und das soll ein Funktor sein, der nimmt ein Modul X vom Typ, der die Signatur Decons erfüllt und liefert zurück eine andere Signatur. Und wir können hier hinschreiben, wie diese Ergebnissignatur aussieht. Diese Ergebnissignatur ist jetzt hier dieser grün straffierte Bereich. Okay? Also wo wir vorher, wenn wir Funktionen definiert hatten, hatten wir Fun, irgendwas. Und jetzt ist es hier, bei den Modulen ist es jetzt nicht ein Fun, sondern irgendein Functor. Und der hat immer ein Argument in Klammern. Wenn Sie ein weiteres Argument haben wollen, dann können Sie meinetwegen Y, was weiß ich, von irgendeiner anderen Signatur, die könnten Sie einen weiteren Parameter hier dahinter schreiben, wenn Sie das wollen. Wenn Sie mehrere Parameter haben wollen für Ihren Funktor. Okay, jetzt machen wir das mal hier weg und schauen uns hier nochmal genau an, was da passiert. Also das Entscheidende hier ist dieses Schlüsselwort Funktor. Hier kommt der Parameter hin. Dann haben Sie hier den Pfeil, der Ihnen sagt, was Ihr Ergebnis, der sagt, okay, wenn ich dieses Argument habe, dann liefert mir das Ergebnis, dann erhalte ich durch Funktoranwendung ein Modul, das eine bestimmte Signatur erfüllt und die steht dann dahinter. Und hier ist sie explizit aufgelistet, was wir hier für dieses GenFold haben wollen. Okay, jetzt versuchen wir das mal zu implementieren. Und dann machen wir das jetzt, wir implementieren jetzt einen Funktor. Also sagen wir hier, wir definieren diesen Funktor Fold. Also das vorne steht auch wieder dieses Schlüsselwort Module. Dann können wir hier sagen, okay, das ist dieser Funktor. Wir geben hier diesen Funktortyp an. Und das Fold hat also diesen Funktortyp. Und dann sagen wir, okay, das ist ein Funktor, der nimmt ein Modul X, das die Signatur Decons erfüllt und liefert zurück ein Modul und die Implementierung dieses Moduls ist jetzt hier dieser grün straffierte Bereich. Okay, jetzt können wir uns anschauen, wie definieren wir die benötigten Funktionen. Also dieses Fold Left, wie implementieren wir das? Das Fold Left kriegt eine Funktion als Argument, einen Startwert und hier einen Wert von dem vom Typ T. Wir wissen nicht, wie der Typ T aussieht, aber der enthält Elemente vom Typ A. Und wir können zumindestens, wie wir auf dieses T zugreifen können, ist mit Hilfe dieser Operation Decons. Warum? Weil wir hier dieses T lebt in diesem Modul X und das X stellt ein Decons zur Verfügung. Okay, also können wir dieses X-Decons können wir auf dieses T anwenden. Das liefert uns entweder nichts zurück, wenn dieses T leer ist. Jetzt mache ich mal wieder dieses ganze Gekrakel weg, damit wir irgendwie ein bisschen klarer sehen und tue nur noch dieses Grün, Fold Left als einziges Grün machen, weil das ist das, was wir uns jetzt gegenwärtig anschauen. Okay, also jetzt habe ich hier dieses T dekomponiert. Wenn nichts zurückkommt, dann muss ich den den Akkumulatorwert zurückliefern, dieses B. Wenn dieses T dekomponierbar ist in ein erstes Element und einen Rest, das ist dann dieser Fall, dann rufe ich dieses Fold Left erneut auf mit derselben Funktion F. Auf den Akkumulatorwert gebe ich das X, was ich da aus dieser Datenstruktur raus extrahiert habe, drauf. Und der Rest von der Datenstruktur, das ist hier das letzte Argument, das ich weiter zerlegen möchte. Okay? Sieht man, dass man auf diese Art und Weise alleine dieses Fold Left benutzt, dieses neue Fold Left benutzt also einzig nur diese Deconst-Funktion von X, sonst nichts. Und entsprechend, ganz analog, jetzt als Fingerübung gewissermaßen, Fold Right lässt sich dann genauso definieren. Das T wird mit dieser Deconst-Funktion von dem X dekomponiert. Und wenn da die Dekomposition nichts zurückliefert, dann gebe ich den Akkumulatorwert zurück. Wenn die etwas zurückliefert, dann wende ich erstmal dieses Fold Right auf den Rest von dem T an. Und wenn ich damit fertig bin, dann setze ich davor das X mit Hilfe der Funktion F, die da diese Kombinationsfunktion ist. Ja, das ist also dieser Fold Right. Die Implementierung von Fold Right folgt ziemlich genau der entsprechenden Implementierung für Listen, nur dass das eben jetzt hier allgemein für beliebige Typen ist, die so ein Dekons haben. Und naja, jetzt haben wir mit Hilfe von Fold Left und Fold Right kann man schöne Sachen machen, zum Beispiel die Größe einer Datenstruktur, das heißt die Anzahl der Elemente, oder noch andersrum die Anzahl der, wie oft wir Dekons aufrufen können für diese Datenstruktur. Können wir die Größe dieser Datenstruktur nennen, und dann entsprechend ließe sich die Größe mit diesem Fold Left implementieren, indem wir für jedes Element, das wir aus der Datenstruktur herausziehen, einen Zähler um 1 erhöhen. Das ist diese gelbe Definition. Und entsprechend können wir jetzt auch diese Datenstruktur T in eine Liste verwandeln. Das ist diese List-of-Funktionalität, indem wir halt einfach mit Fold Right, angefangen von der leeren Liste, über das T diese Funktion hier drüber schruppen lassen, die nimmt für jedes Element, was aus dem T herausgezogen wird, wird eben auf diesen Akkumulatorwert, der eben mit der leeren Liste initialisiert war, draufgetan. Das macht diese Funktion. XS ist der alte Akkumulatorwert. X ist dasjenige, was wir neu aus dem T herausziehen. Und das Ergebnis, der neue Akkumulatorwert, ist dieses X-Cons dem alten Akkumulatorwert. Und ich frage Sie jetzt, warum ist dieses List of mit dem Fold Right gemacht und nicht mit dem Fold Left? Bitte? Sonst wäre sie falsch rum. Naja, was heißt falsch rum oder richtig rum? Aber zumindest, wenn wir die Ordnung, die in dem T offenbar herrscht, wenn wir die erhalten wollen, dann würde man das Fold Right benutzen wollen. Wenn einem die Ordnung egal ist, dann könnte man das hier auch mit einem Fold Left machen. Aber insofern ist Ihre Bemerkung, dass es falsch rum ist, könnte man dann so interpretieren. Okay? Und dann schließlich diese Abfunktionalität, das war, was macht die? Oder hätte ich diese Funktion besser ITER genannt, aber was machte diese Funktion ITER? Die nimmt eine Liste und hat eine Funktion, die macht irgendeine, führt etwas für jedes, für ein Element aus und liefer den Wert Unit zurück. Und diese Funktion ITER, hatte ich das letzte Mal ganz am Ende kurz erwähnt, die kann zum Beispiel benutzt werden, wenn wir jedes Element einer Liste zum Beispiel ausgeben wollen, mit einer Print-Funktion oder in eine Datei schreiben wollen, jedenfalls irgend so etwas machen wollen, was eigentlich für uns keinen Wert zurückliefert, sondern nur einen Seiteneffekt hat. Solche Funktionen liefern typischerweise ja den Wert Unit zurück, machen aber trotzdem sinnvolle Sachen. Und dann würde man eben diese Funktion, die ein einzelnes Element irgendwie auf Unit abbildet, über die ganze Liste drüber operieren lassen wollen. Und das ginge dann zum Beispiel mit Hilfe von so einem Fold Left von dieser Funktion hier mit der wir über diese Datenstruktur T drüber laufen und natürlich dann immer Unit zurückliefern. Also ich hätte, das werde ich vielleicht bei dem nächsten Update von den Folien machen, dieses Up hier durch ITER ersetzen. ITER, da gibt es kein Dings. Okay. Gut, also nochmal, was liefert uns dieses Fold? Das nimmt ein Modul und liefert uns zusätzliche, gewissermaßen abgeleitete Operationen, die man dann damit definieren kann. Okay, jetzt zum Beispiel, was wir jetzt zum Beispiel machen könnten, ist, wir nehmen eine Implementierung von Q her. Wir definieren mit Hilfe dieser Q hier, das war nicht die ListQ, sondern die Q, die wir uns irgendwann mal implementiert hatten, mit Hilfe von Paaren von Listen. Dann könnten wir einen Typ T definieren, der eben einfach eine Q ist. Wir könnten eine Funktion decons implementieren, was macht die? Die muss also eine Q zerlegen in ein erstes Element und den Rest. Naja, wenn die Q in der ersten Komponente eine leere Liste hat, ja, okay, dann ist es mit diesem DQ irgendwie ein bisschen schwieriger. Dann muss ich sozusagen erst Elemente aus der zweiten Komponente in die erste Komponente schaufeln. Das heißt, ich schaue mir die zweite Komponente an, beziehungsweise ich drehe sie erstmal um, die zweite Komponente. Und wenn da nichts steht, wenn die zweite Komponente auch leer ist, das heißt, die ganze Q ist leer, dann kann die Dekomposition kein Element zurückliefern. Deswegen kommt dann None zurück. Wenn aber das Umdrehen der zweiten Liste ein erstes Element liefert und einen Rest, dann kann ich dieses erste Element, das ist sozusagen dasjenige, was ganz vorne in der Queue steht, das ist das, was dann von dem Decons herausgezogen wird, und der Rest ergibt sich dann aus dem Rest in der ersten Komponente und der leeren Liste in der zweiten Komponente, die Queue, die ich damit erhalte. Und damit habe ich für diesen Fall auch dieses Decons implementiert, und es bleibt mir sozusagen jetzt für das Decons nur noch übrig, mir Gedanken zu machen, was passiert, den einfachen Fall zu behandeln, nämlich wenn die erste Komponente nicht leer ist, dann kann ich einfach dieses X hier aus der ersten Komponente hier als erstes Element des Paars zurückliefern, und der Rest hier entspricht dann dem, was von der Queue übrig bleibt. Okay? Das heißt, auf diese Weise habe ich jetzt ein Modul implementiert, dieses MyQ-Modul, das zwei Funktionen zur Verfügung steht, stellt nämlich einmal so einen Typ T und einmal eine Funktion Dcons. Okay? Und jetzt so ein ja, so ein eine Funktion, einen Typ T zur Verfügung zu stellen und ein Dcons zur Verfügung zu stellen, geht natürlich auch, wenn man andere Implementierungen von Schlangen hat, zum Beispiel mit AVL-Bäumen. Die AVL-Bäume hatten wir jetzt hier in der Vorlesung nicht implementiert. Es gibt zwar ein paar Folien, wo die draufstehen, aber zumindest AVL-Bäume stellen zur Verfügung so eine Funktion wie extract_min. Und die könnte man hier zum Beispiel benutzen, um so ein Dcons ebenfalls zu implementieren. Was ich damit also sagen will, sowohl dieses, es gibt also verschiedene Möglichkeiten, dieses hier und dieses hier, die beide so ein Dcons zur Verfügung stellen. Ja, eine Deconstruction zur Verfügung stellen. Und sobald ich ein Modul habe, was diese Deconstruction zur Verfügung stellt und so ein Typ T, kann ich mein Modul Fold drauf anwenden und das liefert mir dann zusätzlich diese Funktionalitäten Fold Left, Fold Right und so weiter und hier genauso für dieses MyQ. Also diesen Funktor Fold kann ich deshalb sowohl auf dieses My AVL wie auf dieses MyQ anwenden und kriege dann ein neues Modul. So, das sind die Module, die ich damit gebaut habe. Und diese neuen Module stellen dann halt für die jeweils implementierten Typen T die zusätzlichen Funktionen zur Verfügung. Ja, und dann könnten wir, wenn wir zum Beispiel dieses Sort eines Liste sortieren wollen, könnten wir das jetzt auch auf diese folgende Weise tun. Wir stellen aus der Liste erst einmal einen AVL-Baum her und anschließend wenden wir auf dieses Fold AVL, hat eine Funktion ListOf. Das kann dann diesen AVL-Baum wieder in eine Liste umwandeln und macht das in der Reihen und die Elemente in dieser Ergebnisliste stehen drin, genau in der Reihenfolge, in der dieses extract_min die Werte aus dem AVL-Baum herausholt. Und das heißt, das ist dann genau sortiert. Okay. Jetzt vielleicht, das war ein wenig Vorführen, so ein bisschen, wie diese Funktoren funktionieren. Vielleicht noch etwas, das hier Ihnen vielleicht aufgefallen ist. Das Ihnen ist aufgefallen, wenn ich hierher nochmal zurückgehe, dass wir für dieses MyQ haben wir nicht irgendwie eine Signatur angegeben, genauso für das MyAVL auch nicht. Wir haben einfach nur ein paar Typen zur Verfügung, einen Typ implementiert und eine Funktion implementiert und dasselbe haben wir hier gemacht. Wir haben aber in dem Moment, wo wir hier diese Funktoranwendung vornehmen, wird nicht überprüft, dass dieser Modul hier hinten genau implementiert wurde mit einer expliziten Angabe einer Signatur, sondern einfach nur wird überprüft, stellt er die Funktionen zur Verfügung, die für die Signatur erforderlich sind. Wenn da mehr Funktionen oder mehr Typen zur Verfügung gestellt werden, ist es egal, aber zumindest dieses Minimum, dass der Funktor Fold erwartet, das muss hier von dem Argumentmodul bereitgestellt werden. Okay? Ja, und also ein Modul erfüllt also eine Signatur, indem er sie einfach implementiert. Man muss das nicht noch explizit sagen. Das ist insofern etwas anders als zum Beispiel in Java, wenn Sie da sagen, okay, irgendeine Klasse soll ein Interface implementieren, dann müssen Sie das explizit hinschreiben Implements Interface und dann können Sie danach geben Sie die Implementierung an, und wenn Sie das nicht machen, dann ist das schlecht. Ja? Dann ist es eine abstrakte Klasse oder irgend sowas. Okay. Aber hier ist es einfach, indem Sie die Implementierung liefern, findet OCaml schon selbst heraus, ob die Signatur implementiert wird oder nicht. Gut. Ich denke, damit wären wir mit diesen Funktoren für heute fertig. Ich habe hier noch eine kleine Folie, zwei, in denen ich ein wenig Ihnen noch erläutere, wie der Kompilierungsprozess bei OCaml läuft. Aber ich denke, das können wir auch ich denke, der Ralf hat Ihnen gesagt oder empfohlen, dieses OCaml-Bild zu verwenden. Und das ist dann irgendwie hinreichend schlau, dass es typischerweise selber sich zusammensucht, welche Module alle zusammen übersetzt werden. Das heißt, an dieser Stelle darüber können wir vielleicht das nächste Mal nochmal im neuen Jahr, können wir uns das vielleicht nochmal zur Erinnerung rufen. Aber ansonsten denke ich, ist es jetzt hier ein guter Punkt, Schluss zu machen. Ich wünsche Ihnen dann noch ein schönes Wochenende und natürlich auch schöne Weihnachten, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch, und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Danke.